NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Juli 1879. Der Geburtstag des italienischen Komponisten Ottorino Respighi.
Der populärste und finanziell erfolgreichste Komponist am Beginn des 20. Jahrhunderts hieß Giacomo Puccini. Sein tönendes Blütenreich breitete sich überall in der zivilisierten Welt aus. Aber seltsam, gerade in seiner Heimat Italien, wo außer der Oper lange keine Musik zählte, stand Puccinis Imperium plötzlich unter Beschuss. Zum Beispiel durch solche Salven. Natürlich konnte Puccini über die futuristischen Geräuschexperimente eines Luigi Russolo nur lachen. Aber dahinter steckte doch eine energische Kampfansage an das Musiktheater der Zeit und seine pathetischen Unwahrheiten. Während des Ersten Weltkriegs war die Welt in Aufruhr, auch die Kunstwelt. Und erstmals trat damals ein Mann auf den Plan, der nicht mit der Oper, sondern mit Instrumentalmusik berühmt wurde und dem selbst Maestro Puccini seine Anerkennung nicht versagen konnte.
Wissen Sie, wer in Italien stets als Erster die Partituren von Respighi studiert? Das bin ich. Ich habe seinen Verlag beauftragt, mir jede seiner Partituren sofort nach der Drucklegung zu schicken. Und immer bewundere ich seine unübertroffene Instrumentationskunst.
Fontane di Roma, römische Brunnen, war die erste der drei römischen Tondichtungen, die Ottorino Respighi berühmt machten. Sie entstand 1916, als italienische Soldaten auf Seiten der Alliierten gegen die alten Monarchien Deutschland und Österreich kämpften. An der glitzernden Oberfläche, die Puccini so bewunderte, befassten sich die sinfonischen Dichtungen mit den Wundern der Stadt Rom. In Wirklichkeit aber ging es um die Kunst und Geschichte Italiens, eines Italien, das erst seit kurzem vereint war und immer noch seine Identität suchte.
In dieser Tondichtung möchte der Komponist Gefühle und Vorstellungen umsetzen, die ihn beim Anblick von vier römischen Brunnen überkamen. Er schildert sie jeweils zu der Tageszeit, die sie in perfekter Harmonie mit der umgebenden Landschaft zeigt oder ihre Schönheit am eindrucksvollsten zur Geltung bringt.
So brillant Respighis römische Brunnen komponiert sind, revolutionär war diese Musik im Jahr 1916 eigentlich nicht. Nördlich der Alpen gehörte die sinfonische Dichtung durch Franz Liszt oder Richard Strauss längst zum Konzertalltag. Nicht so in Italien. Dort hatte man fast vergessen, dass es neben der allmächtigen Oper auch noch Sinfonien, Konzerte, Streichquartette gab. Aber eine Gruppe junger Komponisten sorgte dafür, dass sich die Zeiten änderten. Und alles begann in Bologna, in Respighis Geburtsstadt.
Wenn man reinfährt mit dem Zug, ist man schockiert. Es sind die üblichen Bahnhofsumgebungen, hässlich, Fabrikgelände, Hinterhöfe. Aber wenn man dann in die historische Innenstadt kommt, ist man begeistert.
Dietrich Kemper, Professor für Musikwissenschaft an der Kölner Universität, hat gute Erinnerungen an Bologna. Es war die alte Universitätsstadt mit ihren Arkaden, der opulenten Küche und dem modernen politischen Leben, die seine Italienliebe entfachte. Im Palazzo Fantuzzi wurde Ottorino Respighi vor 130 Jahren, am 9. Juli 1879, geboren. Für ihn war Bologna immer ein Stück Heimat, auch weil ihn hier eine große musikalische Tradition umwehte.
Als Musikstadt war Bologna natürlich eher auf der konservativen Seite. Man sonnte sich in dem großen Erbe von Padre Martini, an der großen Bibliothek, Das wunderbare Kloster San Giacomo Maggiore, wo heute ja noch die Musikhistoriker hinpilgern, weil es einfach das Mekka für die Erforschung der älteren Musikgeschichte ist.
In der berühmten Bibliothek des Konservatoriums von Bologna entdeckte Respighi Musik der alten Meister, vom 16. Jahrhundert bis hin zu Giuseppe Tartini, dessen Pastorale er für sein eigenes Instrument, die Geige und Orchester, bearbeitete, neben etlichen anderen Werken. Und seine drei Sammlungen von alten Tänzen und Liedern gehören bis heute zu seinen populärsten Werken. Aber in der unerschöpflichen Bibliothek des Padre Martini stieß er auch auf die Anfänge der italienischen Oper, etwa auf Claudio Monteverdis Lamento d'Arianna, den herzzerreißenden Gesang der Ariadne, die dem entschwundenen Geliebten Theseus nachtrauert.
Eine meiner ersten Arbeiten war eine Instrumentierung von Monteverdis Lamento d'Arianna, die Nikisch im Jahr 1908 in der Berliner Philharmonie aufführte. Monteverdi hat mich stets fasziniert, weil ich seine Musik als Kunstwerk und nicht als Museumsstück betrachte. Und ich glaube, es ist mir gelungen, sie mittels der orchestralen Errungenschaften unserer Zeit als unsterbliches Meisterwerk wiederzubeleben.
Respighis Monteverdi-Bearbeitung, hier in einer historischen Aufnahme mit Gabriella Gatti, bewegt sich irgendwo zwischen Wagners Tristan und Puccinis Butterfly. Mit barocker Aufführungspraxis hat das wenig zu tun. Wesentlich war, dass mit Monteverdi und den barocken Kompositionen eine italienische Tonkunst wiederbelebt wurde, die man als reine Musik der vergifteten Oper entgegensetzte. Denn Komponisten wie Respighi, Alfredo Casella und Gianfrancesco Malipiero, die alle um 1880 geboren waren, hatten das dringende Bedürfnis nach Erneuerung.
Das Bedürfnis kam dadurch, dass die junge Komponistengeneration, die sogenannte 1880er-Generation, das Gefühl hatte, diese Alleinherrschaft der Oper ist Hauptschuldiger an dieser Stagnation. Und wir verlieren den Anschluss an die Entwicklungen der übrigen europäischen Länder. Und deshalb hat man zum Teil einen radikalen Schnitt gemacht. Wir sollten nur noch instrumental komponieren.
Inspiration und Handwerk holte sich die Generazione dell'Ottanta aus dem Ausland. Casella studierte bei Gabriel Fauré in Paris, Respighi reiste nach St. Petersburg, wirkte im kaiserlichen Orchester als Bratschist und bildete sich beim Altmeister Rimski-Korsakow in der Instrumentation weiter. In Berlin besuchte er Kurse bei Max Bruch und begegnete der Crème der damaligen Dirigenten und Virtuosen. All dies schlug sich in seinen Werken nieder, darunter 7 Streichquartette, von denen das letzte eine besondere Geschichte hat. Es basiert auf Melodien des gregorianischen Chorals, für die sich Respighi zusammen mit seiner Ehefrau, der Sängerin und Komponistin Elsa Olivieri San Giacomo, begeisterte.
Wie eine Sucht hatte uns die Gregorianik ergriffen. Kein Tag verging, an dem er mich nicht gebeten hätte, einige Stellen aus dem Graduale Romanum zu intonieren. In fast allen seinen Werken nach 1920 kann man einen Nachhall der gregorianischen Kunst finden.
»1924 komponierte Respighi sein Quartetto Dorico in der alten dorischen Kirchentonart. Mittlerweile hatte sich die politische Situation in Italien dramatisch verändert. Aus dem Chaos der Nachkriegsjahre mit ihren Arbeitskämpfen und Straßenschlachten war die faschistische Partei als Sieger hervorgegangen. Im Handstreich hatte Benito Mussolini im Oktober 1922 beim bombastisch inszenierten Marsch auf Rom die Macht an sich gerissen. 2 Jahre später schildert Respighi in seiner Tondichtung »Die Pinien von Rom« den Triumphmarsch einer römischen Streitmacht auf das Kapitol. Wirklich nur eine historische Reminiszenz oder nicht doch ein Signal? Musik diese Musik, die noch in einer Aufnahme mit dem erklärten Antifaschisten Arturo Toscanini ihren demagogischen Charakter offenbart, wurde von der rechten Musikkritik sofort als Beschwörung eines neuen Imperiums gedeutet, das Mussolini 1936 wirklich ausrief, auch vor deutschem Publikum.
Das wiedererstandene Imperium Roms ist das Werk dieses neuen Geistes, der Italien beseelt.
Tatsächlich hat sich Respighi den Faschisten nicht angebiedert, ganz im Gegensatz zu Kollegen wie Alfredo Casella, der die Avantgarde um Arnold Schönberg als überholt denunzierte und seine eigene blutleere Musik der faschistischen Bewegung darbrachte.
Hier handelt es sich nicht um eine augenblickliche snobistische oder opportunistische Geste, sondern um die Frage des künstlerischen Gewissens. Um eine Bewegung, die Hand in Hand mit der allgemeinen menschlichen und sozialen Umbildung geht, die seit 6 Jahren Italien den Rang einer großen Nation verleiht.
Respighi hatte solche Aussagen nicht nötig. Dafür war er persönlich zu scheu und international zu bekannt. Reisen führten ihn durch Europa, in die Vereinigten Staaten und sogar nach Brasilien. Wenn er nicht seine Meisterklasse an der Accademia di Santa Cecilia in Rom abhielt oder ihn Depressionen und Selbstzweifel am Komponieren hinderten, arbeitete er in seiner Villa im römischen Vorort Camiluccia nach einem streng geregelten Tagesablauf, wie ein Freund berichtet.
Die Arbeit des Meisters ist heilig. Und Elsa ist die Vestalin des heiligen Feuers, das hier lodert. Die gesamte Korrespondenz und die Verhandlungen mit Verlegern und Agenten waren ihr überlassen. Sie lernte mit der Schreibmaschine umzugehen, um als Sekretärin des Meisters dienen zu können.
Am skrupulösesten arbeitete Respighi an dem Genre, das eigentlich zum Feindbild der Generazione dell'Ottanta gehörte. Der Musikwissenschaftler Dietrich Kemper erinnert an den einstigen Schwur der Revoluzza.
Casella hat gesagt, ich schreibe überhaupt keine Opern, wir sollten nur noch instrumental komponieren. Das war natürlich eine Einseitigkeit, die sich so nicht halten ließ. Und auch die jungen Komponisten haben dann sehr bald schon zum Musiktheater gefunden.
Respighi war der Erste, der auch in der Oper Alternativen zu Puccini suchte. In rascher Folge entstanden in den 20er Jahren das Marionettenspiel Dornröschen, die lyrische Komödie Belfagor und Die versunkene Glocke nach dem Märchendrama von Gerhard Hauptmann. Am Ende, mit der Oper La Fiamma, Die Flamme, war er wieder bei Verdi und der Romantik angelangt. Für Respighi hatte sich die Moderne im Jahr 1934 erschöpft. Und auch die Gesundheit des Komponisten war in einem bedenklichen Zustand.
Als er ins Theater kam und die Generalprobe der Fiamma begann, schnellte er vom Sitz hoch. Hörst du nicht, wie falsch sie alle spielen? Ich blickte ihn verständnislos an, denn am Orchesterspiel war nichts auszusetzen. Dann hielt er sich abwechselnd das linke und das rechte Ohr zu und sagte, auf dem einen höre ich alles einen halben Ton tiefer als auf dem anderen.
Es war eine damals noch unheilbare Herzkrankheit, die Respighis letztes Jahr belastete, bis hin zu Gehörsstörungen. Das Ende war qualvoll. Am 18. April 1936 starb er mit 56 Jahren, kurz bevor Mussolini das neue Imperium ausrief und Italien mit seiner maßlosen Selbstüberschätzung zugrunde richtete. Diese Demütigung seiner Heimat musste Respighi nicht mehr miterleben.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Ottorino Respighi, der am 9. Juli 1879 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Erich Mühsam.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.